Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute eine Art Doppelfolge. Es geht um die Nordsee und um die Ostsee. Jetzt habe ich bei mir den Professor Dr. Ulrich Bartmann, der Leiter des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung. Man hört also schon, jetzt sind wir beim Teil der Ostsee. Hallo Herr Bartmann.
Schönen guten Tag, Herr Mebel. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
So, ich würde erst mal kurz so für einschätzen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was sie so machen, was da so passiert. Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung, was sind denn da so die Kernaufgaben?
Nun, es wird keinen überraschen, dass unsere Kernaufgabe die Ostseeforschung ist, also die Küstenrandmeerforschung. Wir nennen das Systemansatz. Wir betrachten also das gesamte System Ostsee von der Geologie, Chemie, Physik, Biologie bis hin zu den Effekten mit der menschlichen Gesellschaft und machen das nicht nur in der Ostsee, sondern auch in vergleichenden Ökosystemen weltweit, zum Beispiel im Schwarzen Meer, im Südchinesischen Meer oder in den Küstengewässern vor Südafrika, Namibia.
Okay, diese anderen Meere, das sind dann Vergleichsforschungen, um zu schauen, wie das mit der Ostsee zusammenhängt, oder sind das Einzelforschungen auch auf die Ozeane dort, auf die Meere?
Nun ja, Ostseeforschung bedeutet, dass wir die Situation und Veränderungen in der Ostsee verstehen wollen. Das heißt, was sind die natürlichen Veränderungen und in letzter Zeit, also in den letzten 100 Jahren, was hat der Mensch dort bewirkt in Veränderungen in der Ostsee? Und die Ostsee hat verschiedene physikalisch-chemische Charakteristika. Das ist also ein Meer, was sehr stark durch Nährstoffe belastet ist, also Abflüsse von Land, was eine geringe Durchmischung mit dem Weltozean hat. Dann besteht die Ostsee aus mehreren Becken. Das heißt, wir haben dort mehrere Badewannen hintereinander geschaltet, von Einfluss der Nordsee bis hin in die finnischen Meerbusen. Und in diesen Becken, in diesen tiefen Becken, gibt es dann keinen Sauerstoff mehr, das heißt Sauerstoffdefizit. Und genau diese Charakteristika, Einfluss von Land, Nährstoffe, andere Schadstoffe, Sauerstoffarmut, finden sich auch im Schwarzen Meer, vor Namibia im Auftriebsgebiet und im Südchinesischen Meer, wo auch sehr stark menschliche Einflüsse diese Ökosysteme verändern. Das heißt, wir studieren vor der Haustür die Ostsee sehr genau und identifizieren Abläufe. Und mit den Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Nationen weltweit teilen wir unsere Erfahrungen und lernen dazu, wie andere Ökosysteme mit ähnlichen Charakteristika reagieren auf natürliche Veränderungen und auf den Einfluss von Menschen. Das heißt, es ist also eine zweiseitige doppelter Gewinn, eine Win-Win-Situation. Wir verstehen die Ostsee besser, wenn wir weltweit arbeiten, und wir können unsere Erfahrungen weitergeben und lernen eben gegenseitig durch die Untersuchung anderer Ökosysteme.
Sie hatten ja jetzt ja auch schon erwähnt, dass die Ostsee relativ abgekapselt ist, also sehr wenig Salzwasseraustausch mit der Nordsee. Und also die Zuflüsse natürlich, aber an sich doch ein sehr abgekapseltes Meer. Wenn wir jetzt mal die Ostsee als im natürlichen Zustand hernehmen, sprechen wir da auch von einer Art einmaligen Biotop?
Ja. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr hören.
Ja, gerne als ein Beispiel vielleicht. Also ja, ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr klare Ansage, gar keine Frage.
Ja, Ostsee ist ein sehr, sehr junges Meer. Sie ist also geologisch vielleicht 12.000 Jahre alt, entstanden nach der letzten Eiszeit und hat drei ganz unterschiedliche Stadien hinter sich. Also die Ostsee war mal ein reiner Süßwassersee, dann war sie ein Meer mit Salzgehalt wie im Nordatlantik, also voll marin, und jetzt ist es ein Brackwassermeer. Und das hat etwas auch mit den Zuflüssen zu tun. Sie haben gesagt, abgekapselt, das stimmt. Der Zufluss zum Weltozean durch die dänischen Straßen, also kleiner Belt, großer Belt, da ist der Wasseraustausch mit dem Weltozean schon sehr eingeschränkt, und nur bei bestimmten Wetter- und Windlagen strömt auch viel Wasser in die Ostsee ein. Dann haben wir die Situation, das sagte ich gerade ja schon, dass die Ostsee nicht gleichmäßig tief ist, sondern so eine Art Aneinanderreihung mehrerer Becken. Das heißt, es gibt tiefe Bereiche, tiefe Becken und dann wieder relativ flache Schwellen, so unter 20 Meter Wassertiefe, also flacher als 20 Meter. Ja. Und wenn das Wasser aus der Nordsee, was ja schwerer und salzhaltiger ist, in das erste Becken hineingeströmt ist, muss das Becken erst volllaufen, bevor dieses frische Wasser mit Sauerstoff aus der Nordsee ins nächste Becken überschwappt. Und bis es dann am Ende angekommen ist, braucht es schon ganz, ganz viel Druck und sehr viel Wasser, was da einströmt. So, das ist die Salzwassersituation. Dann haben wir die Ostsee natürlich geografisch hier im Herzen von Europa. Wenn Sie sich mal die Landkarte angucken von Europa, Zentrum, geografisches Zentrum ist Riga. Das heißt, die Ostsee ist das Mittelmeer im Zentrum von Europa und in einem humiden Klima. Das bedeutet, es regnet mehr im Jahresdurchschnitt als verdunstet. Das könnte sich vielleicht ändern, aber noch ist das so. Und das bedeutet auch, dass sehr viel Regenwasser über die Flüsse und auch direkt in die Ostsee einströmt, also deutlich mehr als verdunstet. Nun haben wir die beiden Situationen, Süßwasser über das Land in die Ostseeoberfläche und Salzwasser in die tiefen Becken. Wir reden also hier von Salzgehaltunterschieden zwischen 0 Süßwasser und 33 reines Nordseewasser. Und das bedeutet, dass die Ostsee in der Tiefe geschichtet ist. Also oben eine Linse leichten Süßwassers und darunter eben das schwere ehemalige Nordseewasser. Und mit diesen Abflüssen in die von Land in die Ostsee kommen eben auch sehr, sehr viele Stoffe, die an Land sich im Abwasser ansammeln in die Ostsee. Und das ist dann ein weiteres Problem.
Genau, da will ich gleich noch drauf kommen. So ist aber erstmal so ein bisschen der Bild entstanden, dass man quasi gar nicht mal sagen kann, es wäre jetzt ein Lebensraum, die Ostsee, sondern es ist eine, also auch diese Becken sehr unterschiedliche Lebensräume zum Teil. Also wenn eines, das nächste Becken zur Nordsee, dann ganz anders als das, was weiter weg ist.
Ja, das merkt man zum Beispiel an den Tieren und Pflanzen. Wir haben einen sehr starken Gradienten im Salzgehalt, also Kieler Bucht oder noch weiter Richtung Dänemark 27 Salzgehalt. Das sind also Arten, die auch in der Nordsee überall vorkommen. Und wenn wir dann weiterkommen, hier bis in den finnischen Meerbusen, da haben wir praktisch kein Salzgehalt mehr, 3-4 Salzgehalt. Das ist also reine Süßwasserarten, limnische Arten. Und vor unserer Haustür hier in Warnemünde in Rostock ist gerade der Bereich so 6-7 Salzgehalt eine Übergangszone, an die sich nur sehr, sehr wenige Tiere und Pflanzenarten angepasst haben. Wir haben also eine hohe Biodiversität, also eine hohe Artenzahl im Nordsee-Einflussbereich, eine hohe Biodiversität im Süßwassereinflussbereich weiter im Osten und bei uns so ein Artenminimum vor der Haustür.
Okay. Wie Sie schon angesprochen haben, es fließt ja nicht nur Wasser oder mal ein totes Tier über die Flüsse in die Ostsee, sondern viel mehr. Da kommen wir natürlich ganz konkret auf die Landwirtschaft, die ja durch die Überdüngung ihrer Felder, das fließt ja alles dann auch ins Grundwasser, vom Grundwasser in die Flüsse und von den Flüssen unter anderem auch in die Ostsee. Können Sie das mal so ganz grob skizzieren, auch dass man mal eine Vorstellung hat, wie weit das reichen kann? Also ob zum Beispiel aus Bayern Dünger letztlich noch in der Ostsee landet oder ob das viel weiter geht oder wie da so diese Rahmenbedingungen sind?
Ja, die Ostsee ist ein internationales Meer. Wir haben 9 Nationen hier im Ostsee-Einflussbereich, wobei der deutsche Anteil relativ gering ist. Also das Land, was von Deutschland in die Ostsee drainiert wird, ist sehr überschaubar. Das ist im Prinzip Mecklenburg und Teile von Brandenburg, was dann in die Oder drainiert. Der Rest geht entweder in die Nordsee über Elbe und Weser oder über die Donau dann ins Schwarze Meer. Also Bayern drainiert nicht in die Ostsee, wohl aber die Landwirtschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit sind wir dann bei dem Problem der sandigen Böden in Mecklenburg und in Brandenburg, die ja sehr wenig Speicherkapazität haben, was Wasser angeht, was aber auch die Nährstoffe angeht. Das heißt, die Gülle, die hier in Mecklenburg-Vorpommern angekarrt wird, zum Beispiel aus Niedersachsen, und dann aufgebracht wird, wird schlecht im Boden gehalten und drainiert dann in die Ostsee hinein. Und das führt eben dazu, dass auch Deutschland sowohl was Stickstoff als auch was Phosphor angeht, ein Problem hat oder Problem bekommen hat mit der Europäischen Union, die Grenzwerte festgelegt hat und gesagt, also Deutschland hält diese Verordnung nicht ein. Nun beschäftigen wir uns sehr intensiv gerade mit dem Phosphor-Eintrag hier in Rostock. Wir haben einen Leibniz-Wissenschaftscampus Phosphorforschung. Das ist zum einen ein Element Phosphor, was eine Schlüsselrolle für die Produktion jeden Lebens beinhaltet. Phosphor braucht jeder Organismus. Ob das nun zum Aufbau von Zellen ist, Aufbau der DNA oder auch einfach als Energietransportsubstanz im Körper. Ohne Phosphor also kein Leben. Und Phosphor hat eine Eigenschaft, die ein bisschen schwierig ist für das Leben, denn Phosphor befindet sich im Prinzip auf der Einbahnstraße. Die großen Lagerstätten sind an Land. Ehemalige Tiefsee- und Flachwasser-Lagerstätten, die jetzt abgebaut werden, vor allem in Afrika oder in China. Und dieses Phosphor wird dann transportiert hier nach Europa, wird in Mecklenburg-Vorpommern als Dünger aufgebracht, wird dann von Tier und Pflanze verwendet und landet ohne große natürliche Rückhaltefunktion direkt im Meer und versinkt dort auch am Meeresboden. Das ist anders als Stickstoff, der noch den Rückweg über die Atmosphäre hat, durch vor allem Prozesse in die Bakterien steuern. Gibt es das beim Phosphor nicht. Das ist also eine Einbahnstraße. Und jetzt muss man sich überlegen, wie viel Phosphor ist noch verfügbar in den Lagerstätten. Wie verschwenderisch können wir damit umgehen und müssen wir nicht intelligente Wege der Phosphorrückhaltens, der Phosphorwiedergewinnung, des Phosphoreinsatzes haben, damit dieser immer teurer werdende Dünger nicht irgendwann dazu führt, dass die Landwirtschaft noch zusätzliche Probleme bekommt. Es ist also auch eine Sache der Landwirte, über Geld nachzudenken. Wie viel wollen sie eben, wie viel von der teuren Düngesubstanz möchten Sie denn ungenutzt in die Flüsse und damit ins Meer transportieren lassen? Oder gibt es nicht intelligentere Wege, diesen Dünger, diesen Rohstoff rezirkulierend, also wiederverwertend einzusetzen? Und 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier im Raum Rostock, Warnemünde, beschäftigen sich genau mit diesem Themenkomplex. Wie schaffen wir das, diese Substanz länger für die menschliche Nutzung zur Verfügung zu halten?
Okay, also da würde dann quasi ein wirtschaftliches Denken, ich benutze weniger Phosphor als Landwirt und tue es effektiver einsetzen, geht dann Hand in Hand mit Umweltschutz, dass das Phosphor eben nicht in die Meere fließt.
Genau, das ist unser Ansatz, über den Geldbeutel sozusagen zu motivieren, sich Gedanken zu machen, wie bekomme ich diesen doppelten Gewinn, sowohl eine effektivere Nutzung in der Landwirtschaft als auch eine Schonung der Umweltbelastung.
Okay. Was ich so rausgelesen habe, ist auch, dass die Algenblüte in der Ostsee ein ziemliches Problem ist, auch durch die Überdüngung. Hängt das auch direkt mit dem Phosphor zusammen oder sind das da nochmal andere Stoffe, die die Algen zu dieser rasanten Vermehrung verleiten oder drängen?
Ja, Algenblüten im Ozean oder auch in den Küstenmeeren sind ganz natürliche Phänomene. Das vor allem in unseren Breiten. Das kommt daher, weil im Winter eben zu wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht Dafür aber, dass sehr kalt wird und damit das Wasser auch bis in tiefere Bereiche durchmischt wird, sodass die Meersalze, die in tieferen Bereichen sich angesammelt haben, wieder in die Oberfläche transportiert werden. Und dann, wenn es im Frühjahr dann heller wird, also Lichtenergie zur Verfügung steht, die Algen eine hervorragende Situation vorfinden, dass sie sowohl Licht als auch Nährstoffe haben. Und dann gibt es die sogenannte Algenfrühjahrsblüte. Das waren mal die Atomen, also Kieselalgen, die dort das System ergrünen hat lassen. Mhm. Von diesen Kieselalgen ernähren sich eine ganze Reihe weiterer Organismen, Mikrozooplankton, Zooplankton, Krebse, bis hin zu den Fischen. Das ist also die Grundlage des Nahrungsgeflechtes im Küstenmeer, solche Algenblüten. Wenn wir jetzt allerdings zu viel Stickstoff und zu viel Phosphor haben, dann kommt es zur Verschiebung der Arten dieser Algen. Und wir haben gerade in der Ostsee im Sommer das Problem, dass Cyanobakterien, früher nannte man die Organismen Blaualgen, auftreten. Diese Cyanobakterien haben ähnlich wie Bohnen und Linsen und andere Leguminosen die Möglichkeit, Stickstoff aus der Luft zu fixieren. Die machen das durch hohen Energieeinsatz, das heißt, die brauchen die helle Sommersonne und schaffen das dann, den Stickstoff aus der Luft zu knacken und einzubauen. Aber sie brauchen Phosphor. Und wenn dieser Phosphor dann im Sommer noch vorhanden ist oder noch zusätzlich eingetragen wird, dann kommt es vermehrt zu diesen Cyanobakterien oder Blaualgenblüten. Und die Notwendigkeit für diese Algen, Licht einzufangen, hat in der Evolution dazu geführt, dass diese Cyanobakterien Gasvakuolen, also keine kleine Gasbläschen ausgebildet haben, sodass diese Algenfäden, das sind also fädige Organismen, meistens an der Oberfläche treiben, sodass sie viel Licht haben und einen guten Kontakt zur Atmosphäre, zu dem Stickstoff, den sie brauchen.
Damit wie Wolken dann im Meer halt Schatten nach unten werfen.
Ja, natürlich. Also die Biomasse pro Quadratmeter, also über eine ganze Wassersäule ausgestanzt, ist genauso groß wie im Frühjahr bei den Kieselalgen. Die sieht man bloß nicht, aber die Blaualgen sieht man, weil die als Algenteppich oben drauf schwimmen. Und die haben eben diese mechanische unangenehme Eigenschaft, dass sie so ein bisschen schleimig sind, auch unangenehm riechen. Und einige von diesen Blaualgen sondern auch Gase ab, die schädlich für höhere Lebewesen, also auch für den Menschen sein können. Das stinkt da. Und das ist eben gerade für Badegäste, für Urlauber sehr unangenehm, wenn diese Algenteppiche bei ruhigem Wetter auf der Ostsee treiben. Nun haben wir meistens ja Westwind und damit eine Meereszirkulation, die Meeresströmung in der Art, dass das Oberflächenwasser bei Westwind nach Skandinavien gedriftet wird und wir hier vor der Küste eher dann auch Wasser aus der Tiefe bekommen. Das heißt, solche Algenblüten werden bei Westwind typischerweise nach Gotland oder nach Bornholm oder in die schwedischen Skiern getrieben, sodass die Kolleginnen und Touristen dort vor Ort ein größeres Problem haben als wir, aber unsere Tourismusverbände sind natürlich darauf bedacht, auch genau zu wissen, wann diese Algenteppiche auf unsere Küsten zutreiben, damit sie entsprechende Warnmeldungen auch an ihre Gäste, an unsere Gäste hier in Mecklenburg-Vorpommern ausgeben können, wann Baden dann nicht mehr so gesund ist.
Ja, das heißt, man hat da dann quasi.
Das weiß man vorher genau und dann kann man das. Bekommt man das auch gesagt.
Also um nochmal auf diesen Druckmittel Geld zurückzukommen, da hätte man dann quasi ein Dreigestirn aus. Es ist ja auch der Tourismusbranche durchaus genehm, wenn jetzt nicht zu viel Dünger wiederum verschwendet wird, was ja auch wieder Geldverschwendung in der Landwirtschaft ist, in die Ostsee fließt und dann natürlich auch touristischen Schaden hinterlässt. Also das ist ja, muss ja das Interesse der Tourismusbranche durchaus auch da sein, da einzuwirken, oder denkt man da nicht so
weit. Ja, genau, ich lege noch einen drauf. Das ist vollkommen richtig, was Sie gerade gesagt haben. Ich lege jetzt noch einen drauf.
Ja, gerne.
Ich komme jetzt noch zur Fischerei. Nicht unser Spezialgebiet, da sind eher die Kolleginnen und Kollegen vom Thünen-Institut gefragt hier in Rostock.
Genau, da wird gleich das andere Interview noch kommen.
Ja, aber viele unserer Zooplankton, also der kleinen Krebse dort im Wasser, fressen eben diese Cyanobakterien nicht, sondern die mögen eher die anderen Algen, die im Wasser sind. Sodass also, wenn man das jetzt mal Lachs sagt, das Fischfutter, also die kleinen Zooplankton, nicht besonders gut gedeihen in diesen Blaualgenblüten, sondern eher bei den anderen Algenarten. Das heißt, je mehr Cyanobakterien wir haben, desto ungünstiger ist das auch für Organismen, die von Fischen gefressen werden.
Und damit für die Fischerei letztlich.
Vollkommen richtig.
Es gibt sogenannte tote Zonen. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben?
Gut, bleiben wir bei den Blaualgenteppichen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Was passiert denn jetzt, wenn dieses Licht weniger wird? Entweder es ist schlechtes Wetter, das Wasser wird durchmischt, die Algen werden trotz ihrer Gasblasen nach unten transportiert, die Gasblasen kollabieren, es ist über mehrere Tage eben dunkler, dann bricht diese Cyanobakterienpopulation zusammen. Das heißt, wir haben auf einmal tote Biomasse dort im Wasser und die treibt dann nicht mehr, sondern die verklumpt und sinkt nach unten. Trotzdem ist das ja Biomasse, also organisches Material, was dann in die Ozeanbecken absinkt, in die Ostseebecken. Und unten in diesen Becken leben Bakterien neben anderen Organismen, aber bleiben wir mal bei den Bakterien. Und die freuen sich auf jede Menge, auf die den Nahrungszufuhr, die sie von oben bekommen, wenn solche Algen absinken. Solange Sauerstoff vorhanden ist, nutzen die Bakterien diesen Sauerstoff, weil der energetisch sehr gut verbrennt, als Oxidationsmittel eben sehr hervorragend geeignet ist, so wie wir das ja auch tun, und bauen diese Algenbiomasse ab, um Energie zu gewinnen, sich selber zu vermehren und verbrauchen damit den Sauerstoff, der dort in der Tiefe noch vorhanden sein könnte. So, jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, dass wir unten Salzwasser haben und oben eher Süßwasser. Das heißt, der Sauerstoff kommt von oben nicht nach. Denn eine Durchmischung findet nicht statt. Das ist so wie ein Deckel auf einem Topf. Die Süßwasserlinse auf dem Salzwasser ist so stabil, dass selbst bei Sturm das Wasser in der Tiefe nicht nach oben gemischt wird.
Okay, was dann an dem Gewicht liegt, der von Salz
genau,
und Süßwasser.
Genau, das bleibt in der Tiefe liegen. Und solange und wenn dann kein Sauerstoff mehr da ist, hören die Bakterien, die Sauerstoff brauchen, auf, und Bakterien, die eher Gärprozesse vorantreiben, die also ohne Sauerstoff arbeiten und leben können, übernehmen und bauen nicht so ganz so effektiv, aber bauen weiter das organische Material ab. Und so kommt es zu diesen sauerstofffreien tieferen Bereichen. Auch ganz typisch für die Ostsee, ist seit Jahrtausenden dokumentiert in den Ostseebecken. Nur diese sauerstofffreien Zonen breiten sich jetzt eben auch weiter aus. Das hat zur Ursache, dass wir erstens stärker düngen und damit mehr Algen produzieren und zweitens, dass diese Einstromereignisse von frischem sauerstoffhaltigem Nordseewasser zurückgegangen sind. Zum Beispiel, man kann da spekulieren, was wir auch tun, das könnte was mit der Temperaturerhöhung zu tun haben. So, und das bedeutet, dass die Bereiche ohne Sauerstoff sich ausweiten. Das ist toll für die Bakterien, für die Sauerstoffgift ist. Das ist natürlich nicht so toll für die Organismen, die Sauerstoff brauchen, wie zum Beispiel die am Boden lebenden Dorsche, die dann keine oder reduzierte Laichgründe haben.
Okay, also gerade die höheren Lebewesen sind natürlich dann, sind ja auf Sauerstoff aus. Das war dann schwierig.
Genau.
Die Ostsee ist ja abgesehen von der geografischen Lage auch sehr flach. Das tiefste Stelle ist so um die 450 Meter, wenn ich das richtig gelesen habe.
Gotlandtief, ja. Mhm. Oder Landsortief, ja.
Okay. Ist, also wenn man das dieses ganze Zusammenspiel der einzelnen Faktoren betrachtet, hat sich jetzt mir der Gedanke aufgedrängt, dass man an der Ostsee ein bisschen beispielhaft im Zeitraffer das sieht, was bei ungebremstem Klimawandel auch auf die größeren Ozeane zukommt. Kann man das so sehen oder ist das falsch?
Ja, das ist schwierig, da die Ozeane, wenn wir uns da jetzt mal den Nordatlantik angucken, um nicht gleich in den Pazifik oder Indischen Ozean zu gehen, die sind ja anders strukturiert. Im Atlantik haben wir zwar auch Bergketten unter dem Meeresspiegel, aber wir haben nicht diese Beckenstruktur, die in der Ostsee vorherrscht. So ein Becken haben wir noch im Schwarzen Meer, was auch nur kaum einen Zufluss hat ins Mittelmeer hinein. Und im begrenzten Maße auch im Mittelmeer, wo der die Straße von Gibraltar ja auch sehr flach ist und dort ein geringerer Austausch mit dem Nordatlantik stattfindet. Also die Ostsee ist rein von der Morphologie, also von der Struktur am Meeresboden, doch nicht zu vergleichen mit den großen Weltozeanen. Nur mal zum Vergleich, Atlantik, Pazifik, Indischer Ozean und die Bereiche im Südozean, also um die Antarktis herum, sind in der Tiefe alle miteinander verbunden. Und da gibt es ein Modell, das globale Förderband nennt sich das, wo Wasser, was abtaucht vor Grönland in den Atlantik, über den Indischen Ozean bis in den Pazifischen Ozean in der Tiefe strömt und dort erst wieder auftaucht. Das sind also ganz große, lange Zirkulationswege, die ungefähr 1000 Jahre dauern. Solche Situationen haben wir in der Ostsee überhaupt nicht. Also in dem Fall zu vergleichen, ist es schwierig. Was man vergleichen kann, sind die Küstenmeere, die ich vorhin genannt habe, und die Prozesse, die durch den Menschen noch beeinflusst werden. Also die Eutrophierung, das heißt Überdüngung, Sauerstoffdefizite, Eintrag von Plastik beispielsweise, die Problematik mit anderen Substanzen, Schwermetallen oder auch, wir hatten gerade auch über Düngemittel gesprochen, die Schifffahrt, der Tourismus, all das ist ja in vielen Küstenmeeren auch gegeben. Da ist die Ostsee ein sehr guter Vergleichs- und Studienozean. Für andere Aspekte eignet sich die Ostsee weniger.
Okay, aber was auf jeden Fall so ein Ding ist, sie ist natürlich sehr flach und daher auch der Erwärmung des Planeten letztlich etwas mehr unterworfen als jetzt ein 3000 Meter tiefes Meer.
Ja, das ist grundsätzlich richtig, wobei, wie gesagt, die Ostseetiefen sind stärker mit der Nordsee verbunden, weil Nordseewasser dort einströmt, vor allem auch im Winter. Und das warme Wasser an der Oberfläche, das nimmt die Erwärmung auf und das warme Wasser wird auch ausgetragen. Das heißt, die Temperaturerhöhung ist nicht stärker als oder nicht übermäßig stärker als sonst im Ozean hier in der Ostsee.
Okay, ich würde jetzt mal ganz ein Stück weiterspringen. Was tut denn die Politik? Was tun auch Nichtregierungsorganisationen? Wie ist denn da so momentan die Handlungslage um der Ostsee? Weil, wie Sie ja schon viel erwähnt haben, es geht viel Schlechtes vom Menschen rein, aber der Mensch ist ja nicht nur schlecht. Man tut ja auch Gutes hier und da. Man versucht es ja auch irgendwie da wettzumachen, zu verbessern, guten Einfluss zu haben. Also Ihr Institut zum Beispiel ist ja da absolut klar erwähnenswert. Aber auch Politik, Gesellschaft, was kommt da so?
Ja, da gehe ich mal ein bisschen zurück in die Geschichte zu Zeiten des Kalten Krieges. 1972 wurde in Helsinki ein Abkommen unterzeichnet von allen Ostsee-Anrainerstaaten, also über die Grenzen des Eisernen Vorhanges hinweg. Der sogenannte Helsinki- oder Helcom-Vertrag. Und infolgedessen ist ein Ostsee-Aktionsplan entstanden, der Baltic Sea Action Plan, in dem alle Ostsee-Anrainer festgelegt haben, sie wollen den ökologischen Zustand, den Gesundheitszustand der Ostsee verbessern. Und das hat unter anderem in den 70er, 90er Jahren dazu geführt, dass in allen Ostsee-Anrainerstaaten die dritte Klärwerksstufe eingerichtet wurde. In einigen Nationen früher, andere haben da ein bisschen länger gebraucht. Aber letztendlich dazu geführt, dass der Eintrag von Phosphor in die Ostsee, über die Bedeutung haben wir ja vorhin geredet, der Eintrag von Phosphor von Land in die Ostsee ist dramatisch zurückgegangen und vor allem der Eintrag durch die häuslichen und industriellen Abwässer. Landwirtschaft geht ja mehr dann direkt rein in die Vorfluter und Flüsse und nicht über Klärwerke. Das ist also weiterhin ein Problem. Aber die häuslichen Abwässer in Form von Phosphor sind sehr gut reguliert. Das ist eine große politische und finanzielle Anstrengung gewesen. Ähnlich wie jetzt für die Ostsee auch das Abkommen ist, dass kein Schweröl mehr gefahren wird von den Schiffen hier in der Ostsee. Die Überwachung der Ölleckagen ist optimiert. Das ist vom Satelliten über Flugzeuge bis hin zu Schiffen, also kaum ein Ölunfall, der nicht registriert wird. Die Bestände, Tier- und Pflanzenbestände sind sehr gut erfasst, auch international ausgetauscht. Und es gibt ein international abgestimmtes Messprogramm, an dem alle Ostsee-Anrainer sich beteiligen, seit Jahrzehnten schon. Und die Daten werden zentral in Schweden gesammelt. Und auch wir tragen natürlich dazu bei, hier vernünftige Daten zu erzeugen und die Methoden, mit denen wir die Daten gewinnen, werden immer stärker verfeinert und verbessert und international abgestimmt. Das ist also, was wissenschaftlich, was die Umweltüberwachung angeht, ist die Ostsee in Europa und vielleicht sogar weltweit ein Vorzeigeobjekt, wie man es machen kann, und um voranzukommen, um im Rahmen dieses Baltic Sea Action Plans zu einem gesunden Umweltzustand zu kommen. Ziel war, im Jahre 2021 diesen gesunden Umweltzustand zu erreichen. Dieses Ziel wird verfehlt. Okay, das liegt daran, 2021, das dieses Jahr, nächstes Jahr. Ja, der wird verfehlt, das Ziel, einfach, weil die Umsetzung dann doch in vielen Ländern, und da schließe ich Deutschland mit ein, nicht so schnell ist, wie vor 20 Jahren noch gedacht. Politik denkt immer 20, oder alle denken, 20 Jahre ist eine lange Zeit und da können wir uns Zeit lassen, aber letztendlich ist 20 Jahre übermorgen. Die Ostsee hat das Ostseewasser hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Das heißt, alle 30 Jahre wird das Ostseewasser ausgetauscht im Durchschnitt. Das heißt, das, was wir heute einleiten, ist noch in 30 Jahren dort in der Ostsee. Das heißt auch, dass das Ökosystem deutlich länger reagiert und langsamer reagiert als parlamentarischen Zeiten, also die Zeiten, in denen Regierungen im Amt sind. Man muss also investieren, auch politisch, in die Vorsorge, in die Zukunft, ohne dass die Erfolge man direkt noch auf seine eigene Karte gut buchen kann. Okay. Und das ist eine gewisse Überzeugungsarbeit. Es gibt einen politischen Ostseerat, der jetzt auch die Wissenschaft regelmäßig hört. Da hat im vorletzten Jahr Deutschland den Vorsitz gehabt. Es sind deutsche Vertreter beteiligt, die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft in der Ostsee funktioniert sehr gut. Nicht, dass es nicht besser werden könnte, aber die Wissenschaft wird gehört und unsere Grenzwerte, die wir zum Beispiel vorschlagen, was die Höchstmenge an Stickstoff angeht, die in Flüssen in die Ostsee eingeleitet werden sollen. Diese Höchstmenge ist jetzt in der EU-Verordnung umgesetzt worden, sodass wir sehen, dass Ergebnisse aus unserer Forschung bis in die EU-Gesetzgebung einfließt. Und das stimmt uns sehr positiv.
Also man kann ja quasi so ein bisschen sagen, die Ostsee und wie mit ihr umgegangen wird, gibt hier und da natürlich Probleme, keine Frage, aber man könne sie quasi ein bisschen als Paradebeispiel dafür, dass sinnvoller, langfristiger Klima- oder in dem Fall Umweltschutz durchaus möglich ist, auch herziehen und das dann auch auf andere Dinge übertragen, um einfach zu sehen, okay, politische Entscheidungen, der Umgang mit der Natur.
Das, genau das, ja.
Okay, würde ich jetzt noch eine Frage anhängen, die sich dann so mit ein bisschen schon erledigt hat, aber trotzdem Ihre Einschätzung würde mich ein bisschen interessieren. Es ist ja immer so, dass wir als Gesellschaft so ein bisschen in Sicherheiten wiegen, so, naja, Amazonas-Regenwald ist noch nicht so schlimm. Was, hoppla, in 2 Jahren kollabiert der, wenn man nichts ändert? Wo steht denn da so die, also ganz viele solche Sachen sind ja sehr schlimm, also auch zum Beispiel Sibirien, die Hitze, die Fluten in China jetzt aktuell und so weiter und so fort, das sind ja, die Hiobsbotschaften hören ja nicht auf quasi. Bei der Ostsee, wo stehen wir da? Also ist da das Gefühl, was man jetzt so gesellschaftlich, sag ich mal, im Durchschnitt haben kann, als ist schon alles in Ordnung? Wo stehen wir da im Vergleich bei der Ostsee? Also wie in Ordnung, mal grob gesagt, ist der Zustand des Meeres?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und meine Antwort darauf ist, es ist noch nicht zu spät.
Okay. Ich hab's
also,
befürchtet, dass sowas kommt.
Wir können noch was tun und unser Handeln wird noch das Pendel zur positiven Seite ausschwenken. Es ist also noch nicht zu spät, indem man sagt, egal was wir tun, die Ostsee wird eine Kloake werden. Nein, das ist nicht so. Wenn wir jetzt den Eintrag von Meersalzen reduzieren, uns auch auf die anderen Chemikalien konzentrieren, also die gesamten Arzneimittel, die Pharmazeutika, die Kosmetikprodukte, all das reduzieren, können wir verhindern, dass die Ostseeorganismen sich damit anreichern. Wir sehen diese chemischen Substanzen jetzt schon in den Tieren und Pflanzen in dem Küstenbereich, aber eben noch nicht in höheren Konzentrationen in der zentralen Ostsee. Und unser Ansatz ist zu sagen, lasst uns diese Chemikalien zurückhalten, damit sie eben nicht erst in den Fischen akkumulieren und wir dann aktiv werden, sondern jetzt anfangen. Und so kann man das auch mit dem Sauerstoff, wenn wir jetzt an den jetzt die Zuflüsse von Nährstoffen reduzieren, schaffen wir es, den Sauerstoff der Ostsee so zu stabilisieren, dass wir diese sogenannten Todeszonen, dass die sich nicht weiter ausdehnen in Zukunft. Das heißt also, ja, die Ostsee hat Probleme und ja, wir können diese Probleme jetzt noch angehen, damit ein Zustand, so wie wir als Menschen die Ostsee erhalten wollen, auch erhalten bleibt.
Okay, was ja schon durchgeschimmert ist, also sich weniger schminken, wenn man mal Kopfschmerzen hat, anstatt gleich Ibuprofen vielleicht auch einfach mal hinlegen und mal eine halbe Stunde ruhen. So, aber was können denn einzelne Menschen noch so tun? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten auch? Ich denke jetzt ganz konkret zum Beispiel an die Insektenforschung, wo es zum Beispiel von Vorteil ist, wenn man die Insekten, die man in seinem privaten Garten findet, meldet und man hat dann durch diese Meldung einfach, unterstützt man die Forschung mit Daten. Gibt es in solche Richtungen auch noch Möglichkeiten, die jetzt über das eigene Konsumverhalten, sage ich mal, hinausgehen?
Ja, es fängt natürlich bei jedem Einzelnen an. Fangen wir mal bei den Sonnencremes an. Natürlich ist es sinnvoll, die Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Die Frage ist, muss man das unmittelbar vom Baden tun? Oder ist es nicht auch sinnvoll, sich mal ein langarmiges T-Shirt anzuziehen, wenn man ins Wasser geht, und sich danach erst einzucremen? Die UV-Schutzsubstanzen finden wir im Sommer vermehrt an Organismen, die direkt in Küstennähe gefangen werden. Ähnlich ist es mit dem Plastik. Der meiste Plastik, auch Mikroplastik, hier am Strand wird durch die Touristen eingetragen. Es ist sehr wenig, was über die Flüsse kommt und noch weniger, was vom See kommt. Also das meiste ist hier durch die Besucher am Strand eingetragen und vor allem diese großen Ereignisse, so wie Feuerwerk oder sonstige Dinge, hinterlassen dann deutlich Spuren, Plastikspuren im System. Wir haben diverse Schulprojekte, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Zum Beispiel sammeln unsere Schulklassen regelmäßig mal so einen Streifen am Strand ab, der oberflächlich betrachtet ganz sauber aussieht. Und wenn sie dann mit ihren Haken und Sieben durchgegangen sind, haben sie eine Plastiktüte voll mit Plastik. Wenn die Jugendlichen und Kinder dann zurückgehen und ihren Eltern sagen, was sie da gefunden haben und das in den Klassen verbreiten, dann hat das natürlich auch einen gewissen erzieherischen Wert, mal in die umgekehrte Richtung, dass die Kinder und Jugendliche, die zum Teil spielerisch, dann aber auch schon halb wissenschaftlich, je nach Altersstufe hier bei uns, mit diesem Problem sich konfrontiert sehen, ihre Erfahrungen in ihren Kreisen weitergeben. Ob das die Familie, der Freundeskreis ist, was auch immer. Sie sprachen an Citizen Science Projekte, also selber beobachten. Da gibt es eine ganze Reihe solcher Projekte, die auch koordiniert werden. Im vorletzten Jahr, als es nochmal als das Jahr der Meere und Ozeane durch die Bundesregierung aufgerufen wurde, haben sehr, sehr viele Menschen und vor allem Kinder Proben genommen, auch am Ostseestrand, an vielen Gewässern, auch im Inland. Und mit diesen Proben ist genetisches Material in Deutschland zentral gesammelt worden und dann ausgewertet worden, die biologische Vielfalt von Mikroorganismen. Und diese Karte, die sich dort ergeben hat, ist eben zustande gekommen durch die Hilfe der vielen Menschen, die nach einfachen Anleitungen diese Proben genommen haben. Bei solchen Citizen Science Projekten ist es immer wichtig, dass auch die Qualität der Datenerfassung erfolgt. Also wenn man zum Beispiel mit dem Schiff auf der Ostsee unterwegs ist und mal fragt, zähl mal die Vögel oder sogar zähl mal die Robben oder Schweinswale, dann stürzen sich natürlich alle Menschen, die mit einem Fernglas bewaffnet sind, auf eine Seite des Schiffes, wo irgendjemand mal einen Schweinswal oder eine Robbe gesehen hat, und die anderen Bereiche bleiben unbeobachtet, sodass die Daten, die da gesammelt werden, immer mit Vorsicht zu genießen sind. Also solche Citizen Science Projekte müssen gut konzipiert sein, dass man die Daten dann auch wissenschaftlich verwerten kann. Aber solche Projekte werden auch gerade im Zusammenhang der neuen Deutschen Allianz für Meeresforschung stärker jetzt in den nächsten Jahren publik werden. Und wir werden aus der Wissenschaft heraus mit weiten Kreisen der Bevölkerung diese gemeinsamen Projekte starten.
Okay, da haben Sie ein gutes Stichwort gesagt. Citizen Science kann auch jeder googeln. Und wenn man da noch Ostsee mit dranhängt, dann kommt man wahrscheinlich sehr schnell auch an interessante Projekte, die noch ganz persönlich im Institut helfen.
Genau.
Ja, Herr Bartmann, von meiner Seite wäre es das erstmal soweit. Falls Sie jetzt noch irgendwas haben, wo Sie sagen, das ist Ihnen ganz wichtig, können wir da jetzt natürlich noch ein bisschen Raum schaffen?
Naja, also das eine ist, kommen Sie an unsere Strände, besuchen Sie die Strände und verhalten Sie sich bitte umweltbewusst, also nicht in die Dünen hineingehen, jetzt auch den Abstand zu den Nachbarn, genießen Sie die Natur, die Umwelt in einer Weise, dass auch andere die Umwelt genießen können. Ich glaube, damit ist schon ganz viel geholfen.
Okay, also auch wieder das Bewusstsein für die Umwelt, in der man sich bewegt.
Genau.
Ja, Herr Bartmann, dann danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen ja noch gute Forschung, viel Erfolg und möglichst gesundes Meer.
Vielen Dank und tschüss.
Wir wollen nun weiter wandern von der Ostsee in die Nordsee und den Nordatlantik. Dazu Karl Michael Werner vom Thünen-Institut aus Bremerhaven.
Dominik.
Servus. So, erstmal alles Gute, du hast deinen Geburtstag. Schön, dass du dir gerade heute noch Zeit nimmst. Du bist in der Nordseeforschung konkret mit drin. Das heißt, was ist da so dein Bereich?
Genau, es geht um Nordsee, beziehungsweise hauptsächlich auch um andere Gebiete im Nordatlantik. Also die Ostsee gehört ja auch zum sogenannten Nordostatlantik dazu. Und im Nordsee, beziehungsweise Nordatlantikgebiet, geht es vor allen Dingen um Bestandsabschätzungen von kommerziell genutzten Fischarten. Also es geht darum, wie verändern sich kommerziell genutzte Fischarten über Zeit? Wie haben sie sich über die letzten 20, 30, 40 Jahre entwickelt und wie wirken sich Fischerei und Umwelteinflüsse eben auf die Populationsgrößen von verschiedenen Fischarten aus.
Okay, das heißt im Gegensatz zur Ostsee, die ja ein Binnenmeer ist, also sehr abgeschlossen, ist die Nordsee ja schon direkt mit dem Atlantik verbunden, also quasi ein Teil vom Atlantik. Gibt es da Unterschiede, wo man sagen muss, okay, das sind wirklich konkrete Nordseebereiche, die auch vom Fischaufkommen natürlicherweise ganz anders liegen als das, was man jetzt so im Gros als Atlantik, Nordatlantik bezeichnet?
Ja, also ich würde sagen, die Nordsee ist eben relativ klar geteilt in den südlichen Bereich, wo wir eine eigene oder eine relativ eigene, zumindest jetzt eine eigene Fischfauna haben, die schon eben mehr den südlicheren Gebieten, den noch weiter südlicheren Gebieten ähnelt, also dem englischen Kanal bzw. der Biscaya und im nördlichen Teil in der Nordsee, wo es auch tendenziell ein bisschen kühler ist, wo es auch tiefer wird, wo auch der Untergrund anders ist, da haben wir dann eben typische Fischfaunen, wie sie auch im Nordatlantik vorherrschen, also mit wie sie noch weiter im Norden eben vorherrschen, wie es sie in Norwegen gibt, wie es sie um Island gibt zum Beispiel.
Okay, und größeres Problem für die Klimawandelgeschichten, weil hier geht es natürlich auch uns sehr um diese Sachen, was passiert da so, ist dann eher das im flacheren Wasser angesiedelte oder wie ist das?
Also ich würde sagen beides, aber im flacheren Wasser der südlichen Nordsee haben wir, also sehen wir eine schnellere Erwärmung. Also das heißt, dort sehen wir die Auswirkungen einfach schneller bzw. zügiger.
Ja, und dann sind die Fischarten dann auch mehr fester verbunden an dem Ort, also dass die Laichplätze, sag ich mal, diese Wassertiefe brauchen oder diese Bodenart, die es jetzt noch in der Südnordsee gibt und im Nordatlantik dann eher nicht mehr, oder sind sie da flexibel genug, sag ich mal?
Ich glaube beides. Also einerseits gehen Plätze verloren, also weil einfach angestammte Habitate sich verändern. Dadurch gehen angestammte Plätze verloren. Und viele Arten, die sich dann in die nördlicheren Gebiete zurückziehen, die tun das dann eben. Also wie zum Beispiel der Kabeljau. Wenn es dem zu warm wird in der südlichen Nordsee, dann geht er in die nördliche Nordsee, beziehungsweise geht einfach in kältere Gebiete, wo es ihm dann noch von der Temperatur her noch passt.
Okay, das erzeugt ja dann auch wieder einen Evolutionsdruck, einen Druck auf die dort ansässigen Tiere. Was passiert, kann man sich das denn so vorstellen? Weil klar, man könnte sich ja erstmal überlegen, naja, dann wandert er halt dahin, wo es ihm passt, ist doch schön. Aber so schön ist es dann doch auch nicht oder so einfach zu lösen.
Ja, also nee, einfach ist es nicht. Es ist vor allen Dingen immer schwierig vorherzusagen. Und ums relativ oder ums deutlich zu machen, irgendwann ist natürlich Schluss. Also ich sag's mal, irgendwann ist es natürlich so, wenn sich die Arten immer weiter in den Norden verschieben, irgendwann ist es so, dass die Arten, die ursprünglich im Norden leben und an eben sehr kalte Gebieten angepasst sind, also arktische Arten, wie zum Beispiel der Polardorsch, eben nicht weiter in den Norden können, weil irgendwann sterben die Bedingungen quasi, die diese arktisch angepassten Arten brauchen. Die gibt es irgendwann nicht mehr, weil es überall zu warm wird. Und gleichzeitig kommt eben der Druck von den südlicheren Arten, die eben in diese sich erwärmenden Gebiete einwandern, wo es dann zu Nahrungskonkurrenzen gibt, wo es dann direkt zu neuen Räuberbeutebeziehungen gibt, wo dann eben neue Arten, zum Beispiel die arktisch angepassten Arten zum Beispiel fressen.
Okay. Ziehen auch südlichere Fischbestände dann jetzt Richtung Nordsee? Also sieht man das in der Nordsee konkret auch, dass da sich Fische, Tiere ansiedeln, die meinetwegen vorher nur um Spanien rum oder noch südlicher unterwegs waren?
Ja, das sehen wir. Also das ist der Teil der Klimaerwärmung, der einfach für uns gar überhaupt nicht abstrakt ist, sondern vor uns vor der Haustür passiert. Also hier sehen wir, dass ganz typische Arten, die es eben früher um die Iberische Halbinsel gab, die in dem Golf von der Biskaya hauptsächlich ihre Verbreitungsgebiete hatten, wie zum Beispiel die Streifenbarbe, wie zum Beispiel verschiedene Tintenfischarten oder wie zum Beispiel der Seehecht, dass die eben immer stärker an die Nordsee einwandern und dass die Populationen der Nordsee einfach immer größer werden.
Okay, was ja erst für die Fischerei erstmal von Vorteil ist, oder wie gleicht sich das aus? Das eine zieht weg, das andere kommt. Man hat sich natürlich auf das, was hier immer war, so eingespielt, aber das sind ja dann nicht so komplexe Sachen wie vielleicht Netzgröße, ne, und so, aber Oder ist es dann doch, stellt man sich das einfacher vor, so umzusteigen jetzt, sag ich mal, auf südlichere Fischarten?
Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil natürlich auch, ich sag's mal, das Konsumerverhalten in Norddeutschland beziehungsweise in Deutschland ist natürlich auch angepasst an die traditionellen Arten, die wir aus Nord- und Ostsee kennen, wie zum Beispiel den Hering, den Kabeljau oder die Scholle. Also ich sag's mal, neue Arten an den Mann zu bringen oder an die Frau ist jetzt, geht glaube ich nicht von heute auf morgen, aber man braucht natürlich auch eine gewisse Größe der neuen Population der neu eingewanderten Fische, damit sich eine Fischerei lohnt. Also es kann dann vielleicht doch mal Situationen geben, wo dann die Fischer, an die Fischer, sage ich mal, gewöhnt sind, wie Kabeljau und Hering, sich zurückziehen, also die Bestände gehen eben zurück, aber gleichzeitig sind die Bestände der neu einwandernden Fische vielleicht noch nicht so groß, dass sich hier eine Fischerei wirklich lohnt. Also ganz so einfach ist es nicht.
Okay, und wir sind gerade nur in so einer Zwischenphase drin, dass
ganz genau, also ich glaube, es gibt Arten, da sind wir in der Zwischenphase. Und es gibt Arten, aber zum Beispiel wie den Seehecht, also der Seehecht ist ja auch ein relativ bekannter Speisefisch in Nordeuropa, und der Bestand des Seehechtes in der Nordsee hat sich zum Beispiel in den letzten 10 Jahren ungefähr verzehnfacht. Und da sprechen wir natürlich dann schon auch schon von Bestandsgrößen, die sich dann auch schon fischereilich lohnen können. Also das merken die Fischer einfach ganz, ganz massiv, dass Arten wie der Seehecht, die auch sogenannte, also wir nennen sie opportunistisch, also die kommen in relativ vielen verschiedenen Bedingungen klar, die fressen fast alles. Und wenn wir natürlich solche quasi Bestandsexplosionen haben, dann merken das natürlich auch die Fischer. Und das kann sich natürlich auch dann wieder kommerziell lohnen.
Okay, naja, das erinnert mich so ein bisschen an die Landwirtschaft, wo ja auch einerseits, es muss sich lohnen, es muss funktionieren, die Leute wollen auch ernährt werden, auch der Bauer, genauso wie der Fischer, will ja auch von was leben, das ist ja alles erstmal klar. Auf der anderen Seite ist natürlich der einfachste Weg sehr oft der schädlichste Weg, nehmen wir jetzt Glyphosat als ein Beispiel. Wie ist das denn in der Fischerei? Gibt es da ein Bewusstsein? Also man ist ja direkt im Meer, also das, was jetzt die Landwirte mitbekommen, dass die Böden trocken sind und so weiter. Man hofft ein bisschen auf ein Umdenken, aber es passiert ja kaum. Wie ist das in der Fischerei? Gibt es da ein Bewusstsein für, zu sagen, hey, wir müssen anders arbeiten?
Also ja, ich gehe davon aus, dass dieses Bewusstsein auf jeden Fall da ist, weil die Fischer sind ja die als erstes leiden. Also wenn wir jetzt in die Ostsee oder auch in die Nordsee schauen, wo der Kabeljau immer weniger wird, was auch mit der Temperatur zusammenhängt, wo der Hering eben weniger wird, dann sind die Fischer natürlich die Ersten oder die Fischerinnen, die darunter leiden können. Das heißt, ich glaube, dieses Umdenken, ich glaube, die Fischer haben dann tatsächlich nicht so viel in der eigenen Hand, was sie in dem Moment wirklich dagegen machen können. Weil wenn wir zum Beispiel wie beim Kabeljau in der Nordsee seit 20 Jahren auf eine wirklich gute Nachwuchsproduktion warten, also dass mal viele Jungfische überleben, dass der Bestand wächst, dagegen kann der Fischer eigentlich nichts machen. Das hängt mit ganz vielen verschiedenen Gründen zusammen. Aber ich glaube, da sind die Fischer einfach häufiger noch mehr einfach an die Natur gebunden, wenn nicht viel da ist, dann können sie auch eben nicht viel fangen.
Okay, und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, man hat ja auch seine Fangquoten, es gibt ja auch Begrenzungen, wo man sagt, heute ist Fangverbot und so weiter. Genau. Haben Fischer da Verständnis dann für, die ja dann auch wirklich unter einem Finanzdruck stehen und wissen, okay, ich habe heute einen guten Fang gemacht, morgen ist das noch da, aber ich darf nicht.
Ich glaube, es ist teils. Es ist wie wenn man eine ganz große Berufsgruppe, wie zum Beispiel Fischer, versucht zu verallgemeinern, dann geht das nicht, wie man ja eigentlich nie größere Berufsgruppen verallgemeinert. Es gibt immer natürlich Persönlichkeiten, die mehr Verständnis haben oder die da proaktiver sind, die sagen, hey, wir müssen was verändern, so geht's nicht weiter. Und dann gibt es vielleicht andere, die ein bisschen weniger proaktiv sind und dann sagen, oh, die Wissenschaftler, die wissen gar nicht, worum es geht. Die Fischer sind natürlich auch schon seit langer Zeit jedes Jahr auf dem Wasser, das muss man natürlich auch anerkennen, und die kriegen verdammt viel mit. Das heißt, sie haben natürlich auch ein wichtiges Wissen. Aber diese Proaktivität ist da ganz stark variabel auch. Also das ist schwierig, das so zu verallgemeinern, würde ich sagen.
Aber es ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel beim Bauernverband, wo man weiß, der Bauernverband ist der Verband und der treibt die Kleinen in Ruin und ist eigentlich ein Industrieverband, so verkürzt gesagt. Sowas in der Art ist jetzt in der Fischerei nicht zu sehen.
Ah doch, das haben wir in der Fischerei genauso. Also dass es dort wenige Firmen gibt, die zum Beispiel sehr dominant sind, das hat man in der Fischerei auch. Das ist aber auch einfach räumlich sehr variabel. Da ist die Situation in der Ostsee, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als in der Nordsee. Mhm. Aber ja, dass die Anzahl der Fischer oder Fischerinnen weniger geworden ist über die letzten Jahre, dass das an wenige große Firmen geht zum Beispiel, das ist auch was wir auch beobachten können.
Okay, du sagst, dass die Fischer klar auch auf dem Meer draußen sind und sehr viel, viel Information mitbringen. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Informationen? Was ist das für ein Wissen, was jetzt auch für euer Institut zum Beispiel Sinn macht, mitzuarbeiten?
Ja, also einmal ist es ja so, also ich sag's mal ganz technisch beziehungsweise ganz pragmatisch, ist es so, dass die Alterszusammensetzung der Fischbestände ein ganz wichtiger Teil unserer alltäglichen Arbeit ist. Also wir müssen ja, um Quotenempfehlungen abzugeben, um Fischfangquotenempfehlungen abzugeben, müssen wir erstmal feststellen, okay, wie viel Fisch ist eigentlich da? Und dann müssen wir versuchen festzustellen, aus den historischen Zeitserien, die wir daraus zurückkalkulieren, wie viel können wir jedes Jahr nachhaltig entnehmen? Und eine ganz wichtige Information dafür sammeln zum Beispiel unsere Fischereibeobachter, die gibt es bei uns am Institut, die fahren mit den Fischern zusammen raus, die sammeln Daten von den Fischen, mit denen wir zum Beispiel das Alter bestimmen oder andere biologische Informationen uns aneignen. Und diese Information geht dann ganz präzise in unsere Vorhersagen mit ein, beziehungsweise in unsere retrospektiven Abschätzungen, wie viel denn früher eben mal da gewesen ist, zum Beispiel vom Kabeljau und der Nordsee. Okay. Also dafür ist das, was der Fischer fängt, ganz, 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 ganz ausschlaggebend.
Zumal wahrscheinlich auch, weil man einfach eine große Flotte bräuchte, um diese verschiedenen Bereiche der Nordsee dann auch anzufahren. Und die Fischer machen es ja sowieso. Der eine dort,
genau,
der nächste
genau.
Dort.
Ja. Genau. Aber dafür hat man natürlich auch die wissenschaftlichen Forschungsreisen, weil da ist es natürlich so, dass wir versuchen, repräsentativ große Bereiche abzudecken. Während die Fischer ganz klassisch natürlich dorthin fahren, wo Fisch ist, wo sie Fisch finden, versuchen natürlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen repräsentativen Überblick zu bekommen. Also immer wieder jedes Jahr an genau die gleichen Gebiete fahren und Fische fangen, um zu gucken, wie sich einfach in den verschiedenen Gebieten wie sich die Artenzusammensetzung zum Beispiel verändert.
Okay, und wie ist das denn mit der Politik, um da mal drauf zurückzukommen, die ja in vielen Bereichen gerne viel redet und wenig tut, aber andererseits gibt es auch wirklich gute Beispiele, wo sich echt was bewegt oder, sagen wir mal so, wer jede Industrie geliebt wie die Autoindustrie, dann wird es allen gut gehen. wie gut geht es denn in der Hinsicht der Fischerei in Deutschland? Ist da...
Das ist auch wieder schwierig zu verallgemeinern, also um auf den ersten Teil so ein bisschen deiner Frage zurückzukommen, also was sich über die letzten 15 bis 20 Jahre tatsächlich ganz stark verbessert hat, ist auf EU-Ebene, dass man sich an die wissenschaftliche Fangquotenempfehlung hält. Also das ist was, wo wir sehr positive Auswirkungen sehen. Das ist oft einfach erstmal, dass man für eine bestimmte Art in einem Gebiet einfach weniger fängt. Also wenn wir uns die Bestandsentwicklungen anschauen, 70er, 80er, 90er, da war das eigentlich durchweg nach unten, dass einfach zu viel gefangen wurde, dass wir oft Überfischung beobachtet haben. Aber da hat dann schon so Anfang der 2000er ein Umdenken eingesetzt, dass man einfach bewusst gesagt hat, okay, wir fangen jetzt weniger, es wird weniger gefangen. Und biologisch gesehen sieht man, da sehen wir jetzt die Erträge dieser Arbeit, dass sich bestimmte Fischbestände, nicht alle, aber einige eben einfach dadurch erholen, dass regelmäßig weniger gefangen wurde. Wie zum Beispiel bei der Scholle in der Nordsee kann man das ganz gut sehen. Oder auch beim Seehecht in der Nordsee hat das auch eine Rolle gespielt.
Okay, das ist, also man kann sich so vorstellen, im Endeffekt, ihr gebt als Institut, gibt's wahrscheinlich europaweit noch ein paar andere, aber ihr gebt Empfehlungen aus, die sachlich begründet sind und die Politik könnte jetzt sagen, ist uns egal oder könnte sagen, wir nehmen die Empfehlung und verdoppeln es noch oder halbieren es oder wie auch immer und so fort. Die Politik gibt die dann auch wieder Empfehlungen weiter oder gibt die dann da aus diesen Empfehlungen kommend tatsächlich auch meinetwegen unter Strafe stehend, hier darf nicht gefangen werden. Also wird es dann wirklich unter Verbot gestellt für einen Zeitraum? Also
ganz genau. Die Empfehlungen kommen von uns und die Entscheidungen werden auf der politischen Ebene getroffen.
Okay. Und wird auch dran gehalten? Weil, gut, ich meine, heutzutage ist natürlich moderne Technik, da kann man da wahrscheinlich schon ein bisschen besser kontrollieren, als wenn ich mir das überlege, in den 50er, 60ern, da hat sich wahrscheinlich der ein oder andere Fischer gedacht, ist mir wurscht. Ich sitze da irgendwie in Süd-Sonst-Was-Wales und keiner guckt, gehe ich jetzt fangen. Da ist gerade ein großer Schwarm unterwegs, den mache ich leer. Ist heute so nicht mehr möglich wahrscheinlich.
Nee, das ist auf jeden Fall schwieriger. Also es gibt da ja ganz, ganz, ganz fortgeschrittene sogenannte Vessel Monitoring, also sogenannte Fisch, das Schiff, dass man eben die Schiffe überwacht, dass man sieht, wo sie einfach langfahren. Also das ist heute nicht mehr so einfach möglich wie früher, glaube ich noch.
Wie kurzfristig kann denn sowas passieren? Also wenn ich mir jetzt überlege, man entdeckt, okay, man hat jetzt hier zwei Fischschwärme, gleiche Fischart, der eine Schwarm ist super potent groß. Sowas kann man ja auch satellitengesteuert teilweise finden, oder?
Über ein Sonar. Also nicht unbedingt satellitengesteuert, sondern das Schiff macht das über Echolote bzw. über das Sonar.
Okay.
Darüber kann es quasi Schwärme orten.
Und das macht dann jedes einzelne Schiff und jedes einzelne Fisch, Schiff, nicht Fisch. Und werden dann diese Daten der einzelnen Schiffe auch zu einem ganzen Bild in Echtzeit meinetwegen, wo man es abrufen kann, auch zusammengelegt? dass man eine quasi Echtzeitbeobachtung von Fischschwärmen hat? Oder wird's?
Also, meines Wissens nach noch nicht. Meines Wissens nach ist das aber was, wo wir dran arbeiten, beziehungsweise wo in Europa dran gearbeitet wird, dass man eben mit den Fischern, beziehungsweise mit den Fischfangfirmen zusammenarbeitet und quasi auf die Informationen zurückgreifen kann als wissenschaftliches Institut, die zum Beispiel die Fischer eben Tag für Tag mit ihren Echoloten, beziehungsweise mit ihren Sonaren eben aufnehmen. Also die sehen das ja quasi immer, was passiert unter Wasser, und eben auf diese Informationen Zugriff zu bekommen, das wäre natürlich für uns Gold wert. Aber dass das, ich glaube, es gibt Arten bzw. Institute, die das bereits machen. Bei uns wird es meines Wissens nach noch nicht in, ich sag's mal, die und unsere Routinearbeiten integriert.
Okay, aber jetzt, wenn man ein bisschen in die Zukunft denkt, es wäre durchaus eine Option, also nicht nächste Woche, aber mal ein bisschen weitergedacht, möglich, dass man diese Steuerung, die jetzt so passiert, dass man Daten hat, die sind aber dann auch schon eine Woche alt vielleicht, gibt eine Empfehlung, da geht noch eine Woche ins Land und dann 3 Wochen später ist dann die Entscheidung getroffen und der Fischer muss sich dran halten, dass sowas dann auf so einer Steuerungsbasis in Echtzeit passiert, dadurch effektiver für die Flotten und auch besser für die Fische letztlich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Also das ist eines der Ziele, wo wir gerne hin würden. Das nennt man das sogenannte Real-Time-Management. Mhm. Das passiert in anderen Ländern teilweise schon, wo man zum Beispiel sagt, dass wenn die Fischer Beifang haben, einer Art, einer ungewollten Art oder einer bedrohten Art, dass man sagt, dass wirklich quasi zur selben Zeit, also eben in Real-Time, geschaut wird, was fangen die Fischer gerade, beziehungsweise die Fischer müssen das dann melden. Und wenn der Beifang einer bestimmten Art eben einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, dann werden bestimmte Gebiete geschlossen. Das ist ein Beispiel, wie man das machen kann. Ja, aber in der Zukunft wäre das was, wo das wäre eigentlich die optimale Lösung.
Okay, man müsste halt, braucht halt noch ein bisschen Entwicklung.
Genau. Man muss ja auch einfach dann riesige Datenmengen einfach permanent auswerten. Also das ist natürlich, aber es gibt verschiedene Boote, die nehmen, würden dann ganz viele Daten einfach ständig aufnehmen. Das heißt, genau, da ist noch ein bisschen Entwicklung gefragt. Aber irgendwann in der Zukunft wäre das eine klasse Lösung.
Ja. Ist vielleicht mal ein Schulterschluss oder eine Nachfrage beim Wetter nicht ganz schlecht, weil da funktioniert es ja über die Flugzeuge auch so. In der Art zumindest. Also das sind ja, die ganzen Flugzeuge fliegen, liefern die Wetterdaten. Wie Echtzeit das dann gemacht wird, weiß ich auch nicht, aber klar, man hat ja Deutscher Wetterdienst, die Echtzeit, Bilder und so weit, bis weltweit hin, ist ja technisch, sollte das machbar sein. Ich würde jetzt nochmal auf eine andere Sache eingehen, nämlich grundsätzlich so, man hat natürlich so Ökosysteme, welches das erstmal auch immer sein mag, und dann hat man den Menschen, der in diesem Ökosystem eigentlich nichts verloren hat und als invasive Art eintritt in dieses Ökosystem. Das haben wir natürlich beim Meer ganz deutlich, weil das ist nicht unser Ökosystem. Wir sind invasiv mit gewissen Folgen und ganz offensichtlich natürlich sehr viel Schadfolgen. Deswegen müssen wir jetzt ja schauen, dass wir da ein bisschen besser handeln. Wie geht es denn grundsätzlich der Nordsee, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit einem natürlichen Zustand? Also es ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert gefragt, aber um da mal so ein Gefühl für zu kriegen oder ein Bild.
Das ist tatsächlich keine einfache Frage, ja. weil die ist wirklich wahnsinnig vielschichtig. Also, wo man, glaube ich, von wegkommen muss, ist dieses, also ein Kollege von mir hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, also das Wunder der Biologie ist auch die Veränderung. Also Ökosysteme sind nie statisch, das heißt, ein Ökosystem als gut oder als schlecht zu bewerten, ist grundsätzlich schon nicht so einfach, weil es sich einfach natürlich ständig verändert. Was natürlich in der Nordsee so ist, ist, dass die Nordsee einfach ein wahnsinnig von verschiedenen Sektoren intensiv genutztes Gewässer ist. Also es gibt in der Nordsee Öl- und Gasförderung, es gibt Offshore-Windkraftanlagen, es gibt die Fischerei, es gibt Transport- und Schiffsverkehr. Also die Nordsee ist einfach ein Ökosystem, was vielen verschiedenen Stressoren ausgesetzt ist. Ich glaube, gewisse Arten können sich auch immer daran anpassen, und gewisse Arten können sich da immer schlechter dran anpassen. Jetzt, ich sag's mal abschließend zu sagen, ob es der Nordsee gut geht oder schlecht geht, ich glaube, das müssen auch andere Leute bewerten. Also ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, da, ich sag's mal, naturethisch oder so wirklich drauf einzugehen, sagen, das ist gut oder schlecht. Es verändert sich einfach viel und man sieht, dass es sich nicht immer zum Guten, glaube ich, auch verändert, wenn der Druck des Menschen in verschiedenen Bereichen zu hoch wird. Einfach wie das zum Beispiel auch durch Überfischung passiert ist. Wenn wir sehen, dass Fischbestände einfach massiv zurückgehen, weil wir zu viel fangen, und ich denke, das ist kein guter Einfluss des Menschen. das zu bewerten, grundsätzlich, wie es jetzt gerade ist. Es verändert sich einfach auch so stark im Moment. Vielleicht kann man das schon als Indikator dafür nehmen, dass es vielleicht nicht so gut ist. Dadurch, dass sich durch die Klimaerwärmung eben viel verändert. Ich habe gerade eben angemerkt, dass sich zum Beispiel der Bestand des Seehechts verzehnfacht hat. Also wir sehen einfach ganz massiv gerade vor unserer Tür, wie sich durch den Anstieg der Meerestemperatur einfach auch die Ökosysteme verändern. Ja.
Und klar, es wird irgendwo Schaden geben, aber es gibt auch immer Chancen. Zu einer Chance nochmal. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es in der Nordsee auch so ist, ich glaube, ich hatte es bei euch auf der Seite irgendwo beim Überfliegen was gelesen, nämlich man hat ja immer diese Gedanke, so okay, der Mensch macht was schlecht für die Natur. Ganz lustig finde ich mit den Windrädern, die man ja in die Natur stellt, also die jetzt onshore erstmal an Land sind. Und da wird dann irgendwie geweint, weil ganz viele Insekten dran sterben und so. Also das kann nicht wahr sein. Wie ist das denn mit den Offshore-Windrädern? Also auf der Ostsee ist es wohl so, dass sich tatsächlich an dem Basement von diesem Windrad, dass tatsächlich Laichplätze entstehen. Weißt du da auch was drüber? Oder Nordsee, wie ist das?
Also wir haben da tatsächlich gerade auch ein Projekt drüber laufen. Dem will ich auch noch nicht zu viel vorgreifen, weil das eben noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber wir, würde ich sagen, machen ähnliche Beobachtungen in der Nordsee. Also wenn eben um diese Windkraftanlagen unten am Sockel, der quasi in den Meeresboden integriert wird, wenn dort große Steinaufschüttungen vorgenommen werden, eben um das Windrad zu schützen vor Strömung, sehen wir dort eigentlich ein relativ diverses Ökosystem. Also wir haben dort Kabeljau gefangen und haben in die Kabeljaumägen reingeschaut und geguckt, was der Kabeljau dort frisst. Und dort gibt es verschiedene Fischarten, beziehungsweise auch verschiedene Krustentierarten, die der Kabeljau dort frisst, die sich vielleicht so nicht in der Nordsee ansiedeln würden, auf dem, ich sag's mal, dem klassischen Sand-Schlammboden in der südlichen Nordsee. Mhm. Also auch hier ist es wieder schwierig zu sagen, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, aber es scheint nicht so, dass es wahnsinnig negative Auswirkungen hätte. Ich glaube, das kann man schon ganz gut so sagen. Und der Kabeljau, für den wird es generell zu warm in der südlichen Nordsee. Also wir sehen ganz klar, dass der Kabeljau aus der südlichen Nordsee verschwindet. Aber eben um die Offshore-Windkraftanlagen haben wir noch regelmäßig Kabeljau gefunden.
Okay, also sieht man kann, wenn man will, wenn es gut gemacht ist, auch einfach die Natur schützen, unterstützen. Wie viel wärmer ist denn die Nordsee im Vergleich zu den Resten, Durchschnitt der Meere? Steigt die speziell an?
Ich habe keinen genauen Vergleich im Kopf, wie sie zum Beispiel im Vergleich zur Ostsee ansteigt. Es gab eine Anfrage vor ein paar Wochen von einer grünen Politikerin, da haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, in der E-Mail ganz am Anfang. Da geht es ungefähr so um eine Erwärmung im Schnitt über die letzten 30 Jahre von einem halben Grad bis 2 Grad ungefähr. Vor allen Dingen in der südlichen Nordsee. Also das ist ungefähr so der Bereich, in dem wir uns da gerade befinden.
Okay, also ähnlich wie bei der Ostsee, meine ich, ist es, wenn wir in einem anderen Interview auch nochmal hören, aber da geht es wohl, weil die halt flach ist und auch wenig Austausch hat, geht das wohl relativ fix. Ist auch irgendwo logisch schlüssig. 450 ganz Meter genau. Ist das tiefste Stelle der Ostsee um den Dreh. Kann das natürlich schnell passieren. Ich hätte natürlich noch 1000 Fragen, muss man jetzt, wird ein sehr langes Interview und wir sitzen heute Nacht noch hier, das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Hast du vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, es wäre dir wichtig, was einfach mal nach draußen dringen sollte, was jetzt vielleicht hier gefehlt hat oder ein Aspekt, der dir vielleicht auch persönlich einfach am Herzen liegt?
Einfach immer wieder wichtig zu betonen, dass eben dieses Phänomen Klimawandel nichts Abstraktes ist. Also das ist nicht irgendwas, was vielleicht irgendwann mal passiert oder wo wir die Auswirkungen vielleicht irgendwann mal in der Nordsee sehen, sondern es ist einfach was, ich sag's mal, schon graduell, also es passiert nicht von heute auf morgen, aber es dauert eben auch nicht Jahrzehnte, bis man die Auswirkungen in unseren Meeresökosystemen sieht, wie ich zum Beispiel ja dieses Beispiel genannt habe, der Verzehnfachung des Bestandes des Seehechts. Das dauert eben seine 10, 15 Jahre, aber man sieht's. Und das ist eben, glaube ich, so womit man eben diese ganzen Beobachtungen, die wir im Moment machen, relativ gut zusammenfassen kann.
Okay, also für dich jetzt persönlich und für euer Institut wahrscheinlich noch spannend die nächsten Jahrzehnte.
Auf jeden Fall, da kommen auf jeden Fall viele Herausforderungen auf uns zu. Also ich sag's mal, auch wenn vielleicht irgendwann neue Arten kommerziell genutzt werden sollen, dann heißt das für uns natürlich auch neue Methoden. Wir müssen uns auf neue Fischarten einstellen. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
Okay, ja, da wünsche ich dir viel Glück und danke dir für das aufschlussreiche, angenehme Interview.
Dankeschön, Dominik.